Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founderflow Podcast. Heute mit dabei Manfred Luigi Lugmeier. Luigi, hi, grüß dich.
Hi, servus. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du bist ja heute hier als Repräsentant von Burger.me, CMO bist du, ist dein Titel und deine Jobbezeichnung, und in dieser Konstellation sind wir in Kontakt getreten. Thema für heute ist aber was ganz anderes, denn wir wollen heute ja so ein bisschen darauf eingehen. Es wird ja oft propagiert, ja, gründen, das heißt, du musst all in gehen, das heißt, du brauchst deine eigene Idee, dein eigenes Startup, das muss alles funktionieren. Und in dieser ganzen Social-Media-Welt ist ja super viel Tohuwabohu darum, was jetzt eigentlich der richtige Weg ist für mich als Gründer. Und in dieser ganzen Debatte, sage ich mal, gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Du selbst hast ja auch schon einiges selber erlebt und selber auch schon mitgestaltet. Und ich würde ganz gerne dort einmal reinspringen, dass du einfach mal einen kurzen Hintergrund dazu gibst, was du eigentlich schon so auf deinem Lebensweg und beruflichen Karriereweg schon so für Meilensteine, sage ich mal, erlebt hast. Und von da aus dann mal reingehen und die Frage stellen, was ist denn eigentlich so der richtige Weg für mich als Gründer? Was habe ich denn für Optionen in diesem ganzen Tohuwabohu? Vielleicht schießt du einfach mal los und erzählst mal ein paar Sätze zu dir und zu dem, was du so bisher schon gemacht hast.
Gerne. Also ich bin ja auch, ich versuche da immer mit den neuen Medien mitzugehen und bin da auch sehr viel seit Jahren auf TikTok unterwegs. Und was mir in letzter Zeit so aufgefallen ist, dass sehr viele Influencer in dem Bereich thematisieren, was ist der richtige Weg? Ja, was ist der richtige Weg zu Wohlstand, was ist der richtige Karriereweg, was soll ich machen, soll ich studieren, nicht studieren, wie gründe ich, muss ich gründen, was mache ich da. Also das erinnert mich halt an meine Zeit, es liegt da schon ein bisschen zurück. Ich war in den 90ern, Ende der 90er bin ich, ich komme aus dem Tech-Bereich und bin von München aus über einen kleinen Umweg nach Kalifornien gegangen, um selber ein Startup zu gründen. Das hat damals, war das noch vor der Dotcom-Bubble, also das werden die meisten gar nicht mehr wissen, dass es mal richtig zur Sache ging, was Investments anging, wie das Internet sozusagen in die Business-Phase eingestiegen ist, wo dann plötzlich das große Geld gesehen ist, wie es jetzt auch war. Es kommt ja immer mal wieder Krypto oder was auch immer. Damals war das halt ganz groß mit dem World Wide Web und was man da alles an Services und Apps und Netzwerken und Business-Ideen umsetzen kann. Und da waren wir halt mittendrin mit Freunden, Startup gegründet, Investment gefunden, innerhalb kürzester Zeit 60 Leute eingestellt und eine Software auf den Weg gebracht, nur um dann festzustellen, dass es sich nicht ganz ausgegangen ist, weil dann die Dotcom-Bubble geplatzt ist und alle auf Enterprise-Software umgestiegen sind, weil da halt konkret nachweislich Umsätze generiert werden, und vorher war alles nur auf Anzahl der User basierend, was den Wert der Firma angeht. Und das heißt, ich habe da viele Auf und Abs durchgemacht, war dann weiter im Silicon Valley für insgesamt 6 Jahre in verschiedenen Rollen, meist im Tech-Bereich, Produktmanagement, Marketing, und habe da verschiedenste Founder und Investoren und Business-Ideen kennengelernt und umgesetzt. Und aus dem Ganzen habe ich mich eigentlich ein bisschen reduziert, weil es alles sehr, wie soll ich sagen, man hat, es ist sehr, sehr busy, sehr laut, sehr intensiv, sehr viele Stakeholder. Weil wenn man ein Startup gründet und Investment reinholt, dann ist man dem Investor verantwortlich, muss immer seine nächsten Schritte argumentieren, warum macht man das, und dann holt er Consultants rein, dann muss man denen das Business wieder erklären. Also es ist sehr viel Overhead und es ist anstrengend, und daraus habe ich mich dann entschieden, selbst was zu machen, was ich ganz alleine machen kann, dass ich keine Mitarbeiter habe, niemanden führen muss, niemanden, was ich damals unter Babysitten tituliert habe, wenn man mit Leuten zusammenarbeiten muss, die halt nicht selbst motiviert sind. Das ist halt in einem Environment, wo du ganz schwer an Leute kommst, musst du jeden nehmen sozusagen, und die musst du dann speziell motivieren. Habe ich mich dann entschlossen, eben ein eigenes Business, das ich am Anfang allein gemacht habe. Content-Business, wo ich einfach Content-Marketing aufgebaut habe. Das war damals auch die Zeit, wo Google AdSense erst gestartet ist und Amazon Affiliate-Programm hochgefahren ist. Mhm. Und das habe ich dann über 10 Jahre lang gemacht und da alle Wellen durchgemacht von Social Media, wie das Ganze aufgekommen ist, über Content Syndication, was man nicht alles gemacht hat und die verschiedensten Werbeformen, um da ein Business zu etablieren und Cashflow zu generieren. Habe das dann vor ein paar Jahren verkauft, weil das Business hat sich geändert. Es ist einfach nicht mehr skalierbar gewesen für das, was ich gemacht habe. Mhm. Und bin dann in die Unternehmensberatung eingestiegen. Habe dann mehrere Firmen im Bereich Internet und Marketing beraten. Und aus der Phase kam dann der Kontakt zu Burger Me. Und seit 4 Jahren bin ich bei Burger Me verantwortlich fürs Marketing. Genau, und da bin ich jetzt gelandet.
Spannend, spannend. Das heißt, du hast ja schon super viele Eindrücke auch gewonnen und auch verschiedene Charaktere kennengelernt, sowohl Menschen, die in Startups oder in gegründeten Unternehmen gearbeitet haben, als auch sie selber ins Leben gerufen haben, selber gegründet haben, selber groß gemacht haben und dadurch ja verschiedene Charaktere schon gesehen. Und ich sag mal so, wenn man aus dem Studium rausgeht oder selbst wenn man aus der Schule erstmal rausgeht, Studium kann man ja immer noch mal in Klammern setzen, dann stellt man sich ja eigentlich die Frage, was soll ich jetzt machen? Ne? Wo geht's jetzt hin? Ja, ich habe ja eigentlich nur die Option, entweder ich werde irgendwo angestellt, ne? Ausbildung, Studium und dann lasse ich mich irgendwo anstellen. Oder ich mache was Eigenes. Ne? Die 2 Wege gibt's ja eigentlich nur.
Ja.
Würdest du sagen, dass das Spektrum ist basiert nur auf diesen 2 Entscheidungsmöglichkeiten oder ist das noch ein bisschen größer?
Das ist schon größer. Also ich habe ja, ich sage mal, fließend gewechselt zwischen Selbstständigkeit ganz am Anfang, schon während dem Studium. Aber ich komme ja aus dem Tech-Bereich, also während dem Studium jede Informatiker programmiert on the side sozusagen wegen Geld. und dann eben auch weiterhin als Freelancer gearbeitet und dann aber auch als Angestellter oder dann dazwischen als Founder. Dann wieder ewig lang sein eigenes Business geleitet und dann jetzt wieder angestellt. Aber das muss man eben flexibel sehen. Also ich denke in der heutigen Zeit sowieso, es kommt eher darauf an, wie die Strukturen sind, ob das kompatibel dann ist. Das ist halt bei Burger Me sehr, sehr flach, sehr direkt. Ich habe extrem viele Freiheiten. Mir kommt das gar nicht so als Angestellten-Situation vor, sondern ich bin sehr autark in dem, was ich verantworte. Und es ist eine tolle Atmosphäre, dort zu arbeiten. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht zu Siemens gehen. Ja,
also so den klassischen Beispiel, Konzern.
Als Beispiel, also als Konzern, jetzt nicht Siemens als schlechte Firma, die auch schon mal was gemacht. Aber ich kenne die ja halt ein bisschen intensiver. Ist nicht schlecht, aber das ist halt für mich nicht kompatibel. Ja, da ist es zu konzernisch.
Das heißt, es ist sehr stark davon abhängig, was so meine eigenen Vorstellungen und meine eigenen Werte sind. Und es ist gar nicht so sehr, wenn ich mich frei entfalten möchte, muss ich was gründen, sondern vielmehr, ich muss die richtige Stelle, den richtigen Arbeitgeber auch irgendwo finden. Und es muss nicht unbedingt die Gründung sein, weil Gründung bringt ja auch immer wesentlich mehr Komplexität mit sich und total viele Verpflichtungen, die man dann am Anfang auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Also viele sagen ja, oh ja, wenn ich selber gründe, dann kann ich mein eigenes Ding machen, dann bin ich frei. Das ist ja so ein ganz großes Ding. Ja. Endlich frei, endlich raus aus dem Hamsterrad, so nach dem Motto. Aber damit zieht sich ja einiges mit. Ne? Also Steuererklärung machen, ja, die ganzen Kunden, ich muss Kunden gewinnen. Ja, wenn das Unternehmen keinen Umsatz erwirtschaftet, dann stehe ich am Ende auf der Straße, hat mir auch nichts gebracht. Das zieht ja ganz viel mit sich. Was würdest du Menschen einfach rausgeben, so als Tipp, vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, wenn die sich die Frage stellen, was soll ich gerade machen?
Also ich finde schon, wenn man eine Idee hat oder zumindest einen Bereich, den man interessant findet, dass man sich dorthin bewegt. Also es gibt ja viele so Weiterentwicklungstechniken, dass man sich, wenn man sich Ideen in den Kopf setzt, dass man dann auch sein ganzes Denken sich danach automatisch ausrichtet, das Unterbewusstsein. Man sieht dann, also wenn man zum Beispiel, wenn man sich ein rotes Auto kaufen will, dann sieht man nur noch rote Autos auf der Straße. Und das kann ich, das ist sicher so. Also wenn man sich mit Themen beschäftigt, die ihn interessieren, dann sieht man immer mehr in dieser Richtung. Also man sollte schon versuchen, wenn es irgendwie geht, wenn man eine Idee hat, in welchem Bereich zumindest sein Interesse liegt oder ihr Interesse liegt, sich dahin zu orientieren und zu gucken, was es da für Opportunities gibt. Du musst ja nicht gleich sofort gründen, weil es ist ja auch, ich brauche Geld. Ja. Ich muss ja irgendwie leben. Da fängt schon an. Solange ich das selber finanzieren kann, meine Ideen zu verfolgen, alles schön und gut. Oder ich fahre ein Hybridmodell, dass ich irgendwie angestellt bin irgendwo oder mache einen Job oder irgendeinen Gig, damit ich mir die Zeit finanzieren kann, an der Idee zu arbeiten. Oder ich brauche ein Investment, weil die Idee zu aufwendig ist. Und dann bin ich aber diesem Investor Rechenschaft schuldig. Und das hat mit Freiheit nichts zu tun oder Selbstbestimmung. Das muss man sich auch immer so vorstellen. Was ist, wenn ich jemandem mein Geld jemanden gebe? Ja, dann will ich auch wissen, was der mit meinem Geld macht. Und das variiert immer. Je nachdem, wenn viel Geld im Markt ist, dann ist es eher egal. Ja. Dann wird gestreut und keiner hat Zeit, jedem auf die Finger zu schauen. Sobald es dann wieder schlecht ist, so wie jetzt so ein bisschen, wo das Investment, die Freudigkeit so ein bisschen reduziert ist, dann wird wieder sehr genau geschaut, was mit dem Geld passiert. Und man ist eigentlich damit beschäftigt, zu dokumentieren, was macht man überhaupt und warum macht man das.
Und begibt sich ja dann im Endeffekt in eine Abhängigkeit, ne, zu diesem Investor. Klar, ja. Und hat dann trotzdem ja noch gewisse Risiken dabei. Ne? Also es ist ja nicht so, als wenn man dann, weil man einen Investor hat, dem man Rechenschaft schuldig ist, dass das vergleichbar wäre mit einem Arbeitgeber, dem man Rechenschaft schuldig ist, sondern man trägt ja weiterhin das komplette Risiko. Das Einzige, was man jetzt halt hat, ist eben halt Geld. Und ja,
man trägt ja Verantwortung für dieses Risikokapital. Ja,
das genau. Ist
ja, man will ja das Geld, das man bekommen hat, für die Idee ja nicht in Sand setzen. Also es ist schon Druck. Also man muss da auch mit Druck umgehen können. Habe ich ja selber auch mehrfach erlebt. Es ist schon, allein schon dieser Prozess, das Investment zu bekommen, das ganze Pitching, das Optimieren, die ganzen Meetings und dann überhaupt dann so weit zu kommen, das ist ja eine intensive Phase und dann hat man's und dann fängt es erst an sozusagen, dann geht es erst richtig los mit Plänen, wann bis wann wird was gemacht, wie sieht die Entwicklung aus, dann geht's schon, hat man eine Runde geraced, dann muss man eigentlich schon an die nächste denken und Leute einstellen und so. Das ist schon eine intensive Sache, die natürlich auch spannend ist. Es ist eine tolle Zeit auch gewesen, aber ist mit viel Druck und viel Risiko verbunden. Auch wenn man das Kapital geschafft hat, reinzuziehen, dann fängt es
richtig an. Ich meine, jeder ist ja am Anfang davon überzeugt, dass das jetzt die Idee ist. Ne? Also ansonsten würde ich ja keine Gründung anstreben oder auch gar nicht diesen ganzen Prozess durchlaufen. Ne? Pitches halten, in Geld oder Finanzierung irgendwie, Geld raisen. Das würde ich ja gar nicht machen, wenn ich nicht überzeugt wäre. Aber am Ende, und das können sich ja in Studien anschauen, ist es halt am Ende, was ist es, jedes 100. Unternehmen oder so wird erfolgreich oder jedes 10. Ich weiß gar nicht genau, ich habe da jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut.
Die VCs, mit denen ich zu tun habe, in dem Bereich ist halt immer diese Formel 1 von 10 Investments funktioniert und das finanziert den ganzen Fond.
Ja,
und deswegen, es ist eben, es ist nicht nur die Idee, sondern die Idee muss man zur richtigen Zeit haben und dann muss man die richtigen Leute haben, um es dann auch umzusetzen. In der Qualität und dann gibt es Konkurrenz. Also ich habe vor kurzem erst wieder jemanden kennengelernt, der hat ein Startup gearbeitet mit sehr, sehr definierten Lösungen, die super ist. Ja, aber plötzlich gibt es 7 andere, die haben dieselbe Lösung. Ne? Das ist dann geht es gar nicht mehr um die Technik, sondern es geht dann schon um Sales, Konkurrenz und Marketing und Brand und also man kommt da.
Ja, es ist halt auch ein super dynamisches Umfeld, ne? Also es verändert sich ja auch super schnell, schlagartig fast schon. Also man hat heute irgendwie das Geld bekommen und morgens ist die Herausforderung schon wieder eine ganz andere, die man gestern noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und da muss man ja auch mit umgehen können. Man muss ja auch adaptiv bleiben, sich immer wieder darauf einstellen. Und das ist ja auch nicht für jeden was gemacht. Und um einfach nochmal den Bogen zu schlagen am Ende, es geht ja darum, irgendwo einen Weg zu finden, der zu mir passt. Und vielleicht ist dieser Weg der, ich nenne es mal klassischen Gründung, ja, gründen, wenn es in der Idee ist, die ein bisschen größer ist, das Geld reinholen, ja, dieser ganze Weg dahin und dann eben auch das Ding groß zu machen. Vielleicht ist dieser ganze Stress und diese ganzen Aufgaben, die das damit mit sich herzieht und Verpflichtungen, die es ja auch mit sich zieht, vielleicht ist das ja auch gar nichts für mich. Aber was ist dann meine Option? Klar, ich könnte jetzt ins Angestelltenverhältnis gehen und versuchen, einen super Arbeitgeber zu finden, ich könnte ja aber auch, weiß ich nicht, mich selbstständig machen, als Freelancer zum Beispiel, mit irgendetwas, was mir persönlich Spaß macht, was mir liegt, wo aber jetzt kein Unternehmen irgendwie draus entsteht mit, weiß ich nicht, Hunderten von Mitarbeitern, mutmaßlich, wer weiß. Und ansonsten, du hast ja gerade eben kurz, bevor wir die Folge aufgenommen haben, noch dieses Thema Boring Business reingebracht. Das fand ich auch sehr spannend. Vielleicht magst du gerade nochmal die Zuhörer mitnehmen, was das ist.
Genau, es gibt den habe ich vor kurzem in einem Podcast gesehen von CEO Talk, die propagiert Boring Business als Geschäftsidee, um einfach zum Beispiel sich ein Waschsalon zu kaufen. Da gibt's immer wieder, also Waschsalons, das ist bei uns in Deutschland nicht so verbreitet wie in England oder in Amerika, aber da gibt's dort an jeder Ecke. Und die Leute werden ja irgendwann älter und wollen sich zur Ruhe setzen und sind dann froh, wenn irgendwer den Waschsalon kauft. Und da gibt's halt viele, viele Opportunities in Businesses, boring Businesses, die aber super profitabel sind und auch skalierbar sind. Also ich kann mir halt einen, zwei, drei, wenn ich das Business verstehe, halt einen Washing-Salon, Imperium aufbauen. Aber ich fand diese Idee, den Horizont zu erweitern. Also nicht in diesem, wo ich ja auch war, in diesem flashy Startup-Internet-Bereich, der halt sehr umkämpft ist und sehr volatil ist und sehr risikobehaftet, auch mal zu gucken, okay, was sind denn eigentlich bestehende Businesses, sage ich mal, die man vielleicht übernehmen kann oder weiterentwickeln kann oder drauf aufbauen kann, die mit weniger Risiko behaftet sind. Ja, wo es schon klar ist, es funktioniert, jeder braucht es, da gibt es einen Track Record, das funktioniert. Und da kann ich vielleicht auch den, wo ich das immer wieder sehe, ist in unserem Business, weil wir Burger.me ist ein Franchise-System.
Ihr macht das über Franchise?
Genau, wir haben einen Company Store, aber der dient hauptsächlich zur Schulung und wo wir Produkte testen und alle anderen 130 Läden sind durch Franchise-Partner. Einige haben mehrere Stores. Das ist eben eine, sag ich mal, eine risikoarme Gründung, weil da alles schon gelöst ist. Es ist im Endeffekt so wie ein Waschsalon. Jetzt nicht so boring, also es ist viel aufregender und halt spannender und halt facettenreicher. Aber es ist eben, Burger.me gibt es seit 12 Jahren. Wir haben alles gesehen, was im Food-Delivery-Business an Problemen gibt und die zu lösen. Wir wissen, wo wir die Läden aufmachen, wir wissen, wie es liefern geht. Wir haben extreme digitale Infrastruktur mit KI im Backoffice, mit allen Tools, die nötig sind, um solche Businesses, Food Delivery Businesses zu führen und zu managen. Und das ganze Marketing und alles und das Branding, also ist alles im Endeffekt.
Also alles das, was ich sonst eigentlich selber machen würde und wo ich mir selber eben die Gedanken zu machen würde, liefert ihr sozusagen mit? Also genau. Wie eine Art schlüsselfertiges Unternehmen so ein bisschen.
Genau, es ist im Endeffekt wie wenn man sich ein Auto kauft, dann muss man sich nur reinsetzen und dann halt fahren. Ja. Und fahren muss man lernen. Ja, da gibt es auch unser Burger.me College, wo man das alles lernt. Und es ist eben nicht, es gibt ja diese, es ist ja im Endeffekt ein Gastro-Betrieb, aber es ist halt auf Lieferung fokussiert und es ist sehr digital. Das heißt, ich muss nicht unbedingt der Gastro-Liebhaber sein oder davon träumen, ein eigenes Restaurant zu haben. Das ist vielleicht gar nicht so ideal, sondern es ist eher idealer, jemand, der Business im Kopf hat und mit Leuten arbeiten mag. Ja, also muss man sein eigenes Team aufbauen. Wir liefern ja selber, also wir lassen nicht Lieferando fahren oder so, sondern um die Qualität und um die Lieferzeit von 25 Minuten zu umzusetzen und verlässlich unseren Kunden in der Zeit das Essen zu bringen in hoher Qualität, muss man selber fahren. Das heißt, jeder Burger-Me-Laden hat sein eigenes Fahrerteam, hat sein eigenes Küchenteam. Die muss ich finden, die muss ich motivieren, die muss ich,
Das heißt, das komplette Stuffing übernehme ich dann immer noch selber. Also es ist komplett einmal, also im Prinzip ist das Geschäftsmodell sozusagen vorgegeben. Die Strukturen sind vorgegeben und ihr unterstützt wahrscheinlich dann auch bei den ganzen Prozessen, gehe ich von aus.
Wir helfen jedem, was die Best Practices sind, im Hiring, digitale Plattform, um Job-Postings rauszuhauen. Mhm. Wir haben die ganzen Abläufe, was man in der Küche machen muss, wie man die Qualität hochhalten.
Okay, also es ist im Prinzip alles dann da. Wenn ich mir sowas angucke und wenn ich mich dazu entscheide, ich meine, Burger Me mal außen vor gelassen, ich könnte ja auch sagen, ich mache, weiß ich nicht, das nächste McDonald's oder sowas, das ist ja auch ein Franchise. Was würdest du sagen, wann ist sowas für mich interessant? Also wann bin ich die Zielgruppe sozusagen von sowas und wann sollte ich mir ernsthaft die Frage stellen, ob ich vielleicht in Richtung Franchise gehe und vielleicht eher so das etwas mehr boring Business in Anführungszeichen forciere und nicht meine eigene Gründung. Was muss ich da für ein Typ sein?
Also ich denke, sich bewusst sein, wie die Risiken sind. Ja? Ist meine Idee, wie sehr glaube ich dran, kann ich das abschätzen oder ist vielleicht jetzt noch nicht die richtige Zeit, selbstständig zu werden? Ist es nicht besser, mich im Endeffekt an einem Seil entlang zu handeln, wie zum Beispiel in einer Franchise, die halt in meinem Thema spielt oder ein Thema macht, das mich interessiert, aber das auch gezeigt hat, dass es erfolgreich ist. Also wenn man jetzt, es gibt ja immer wieder neue Franchise-Systeme auch. Wenn ich jetzt ein ganz junges Franchise mir aussuchen würde, dann habe ich ja auch wieder das Risiko. Ne? Also man muss da schon immer gucken, okay, wie lange existiert das Franchise-System schon? Ist es eine Thematik, die mich interessiert? Wie viele gibt's Franchise-Partner haben die schon? Sind die erfolgreich? Etc. Wie weit sind die schon? Ist überhaupt Platz zur Expansion?
Also ein bisschen die Due Diligence dann in dem Moment für den Franchise-Geber, ja.
Weil zum Beispiel McDonald's, die sind halt schon extrem mature. Das heißt, da ist ja gar nicht mehr so viel Raum, mich zu entwickeln. Und Burger Me ist halt gerade mit 130, 140 Läden in Deutschland, sage ich mal, an der Stelle, wo es immer noch, also zur Flächendeckung brauchen wir so 400, 500 Stores. Also sagt man, steigt zu einer Zeit ein, wo man noch so viel Luft nach oben hat, dass man mitwachsen kann und Multi-Unit-Partner wird und sich da ein richtiges kleines Imperium aufbaut sozusagen. Und andere sind vielleicht, können zu jung sein, da ist das Risiko zu hoch und andere, die halt schon zu lange auf dem Markt sind, ist es vielleicht schwierig, da überhaupt reinzukommen, außer durch Übernahmen oder solche Sachen.
Was ist denn so der Gestaltungsspielraum, den ich habe? Also kann ich mir einen eigenen Burger überlegen oder was muss ich mir vorstellen?
Nee, das ist alles erledigt. Also diese sag ich mal, was bieten wir an, wie bieten wir es an, wie wird das alles umgesetzt, ist alles vorgegeben. Weil das kostet ja alles Zeit. Das ist ja alles Entwicklungszeit, die wir als Zentrale des Franchise-Systems übernehmen. Wir definieren das Produkt, wir definieren die Werbemittel. Für den Franchise-Partner ist der Job, das Business so umzusetzen, wie es am besten funktioniert, wie unsere Best Practices sind, um es um seine Kunden optimal zu bedienen und eben seinen Kundenstamm zu vergrößern und halt die Umsätze zu generieren, mit denen er auch happy ist.
Ja, du meinst mit dieser Flexibilität und diesem, dass ihr jetzt zum Beispiel gerade erst bei 130, 140 Filialen seid und McDonald's bei was weiß ich wo, dass da einfach, sage ich mal, noch mehr passiert, sich noch mehr verändert und die Strukturen noch nicht komplett fix und starr sind.
Ja, und auch wo ich diese Läden aufmache. Ne? Also
Okay, das meine ich gerade so ein bisschen. Also was ich mir vorstellen kann, so gestaltungsspielraummäßig. Das heißt, alles ist eigentlich vorgegeben, aber zum Beispiel die Ortswahl wäre eine Sache, wo man flexibel dann mit euch in den Austausch gehen könnte.
Das ist aktuell noch flexibel. Es gibt schon Flecken, wo es halt nicht mehr geht, weil dann die Liefergebiete schon alles gecovert ist. In kleineren Städten oder in Bremen zum Beispiel ist eigentlich Sack zu. München ist auch schon schwierig. Und da gibt es noch mehrere solche Sachen. Aber da ist halt Entwicklungsspielraum. Und vor allem kann ich, wenn ich einsteige, dass ich dann immer noch in 2 Jahren oder einem Jahr, je nachdem, wie erfolgreich ich das umsetze, die Möglichkeit habe, ich möchte aber einen zweiten.
Auf noch größere Weil Füße da der Platz stellen. Noch da ist, weil vielleicht noch nicht alles zugepflastert
weil
ist.
Weil wir halt immer noch spannend, expandieren. Ja.
Finde ich wirklich spannend. Wenn ich jetzt sage, ich hätte da Lust drauf, so nach dem Motto, unabhängig jetzt ob Burger Me oder wo auch immer, aber ich will so ein Franchise mal ansehen, mal in eurem Beispiel. Was sind das für Schritte, die ich da durchlaufe? Jetzt nicht zu detailliert, aber so vom Grundsätzlichen. Wie kann ich mir das vorstellen, ein Franchise-Nehmer zu werden sozusagen?
Mhm. Also man geht typisch durch so einen Bewerbungsprozess durch. Der ist bei uns eben sehr persönlich. Wir reden halt drüber. Es gibt natürlich Material, Broschüren und sonstiges und Website. Aber es geht darum, festzustellen, okay, ist es vom Typ her überhaupt was für mich? Und dann ist natürlich die finanzielle Komponente. Wir haben da verschiedene Modelle. Das klassische Modell ist immer, du hast irgendwie ein Eigenkapital und brauchst dann eine Finanzierung, um zum Beispiel eine neue Location aufzumachen, die meistens eben den Umbau notwendig hat und halt die ganze Ausstattung und den ganzen Kram, den man halt braucht. Und das begleiten wir zum Beispiel auch. Wir haben die Beziehungen zu den Banken, da geht man halt durch diesen Finanzierungsprozess durch. Wir haben auch andere Modelle, wo wir so eine Art Pachtmodell anbieten, wo man die Finanzierung nicht braucht, weil das, wir schon einen bestehenden Laden haben. Mhm. Das ist ideal für ja, neue Einsteiger oder Leute, die halt sich mit weniger Risiko in sowas reinbegeben wollen und erstmal so in Pacht so einen Betrieb führen. Mhm. Und dann in ein paar Jahren sagen können, ja, jetzt bin ich bereit, das ist mein Lebensweg oder sag ich mal, ich will da weiter wachsen, den Laden dann mal komplett übernehmen. Also da haben wir verschiedene Graustufen, das ist halt bei jedem Franchise ein bisschen anders. Je nachdem, was ich, es gibt ja auch Franchise, wie zum Beispiel so ein Espresso-Stand, ja, da ist natürlich das Investment geringer, als jetzt wirklich einen Laden hinzustellen. Und bei Burger Me reden wir ja von einem mindestens 1 Million Umsatz im Jahr. Das sind natürlich auch Größenordnungen, die halt auch ein gewisses Investment voraussetzen, um sowas ins Laufen zu bringen. Bekommen, aber wir reden da trotzdem um die 200.000 bis 300.000 Euro.
Ja, ja. Nee, ist ja spannend. Das heißt, und dann hast du ja schon gesagt, dann kommt das quasi alles zustande. Ist jetzt dein Laden oder mein Laden in dem Moment und dann bin ich quasi dafür verantwortlich, dieses Unternehmen zu führen, beziehungsweise auch dafür zu sorgen, auch natürlich in Abstimmung mit euch dann in dem Fall, aber dafür zu sorgen, dass dann eben das Personal da ist, dass die auch das machen, was gemacht werden soll, dass wahrscheinlich dann Reinigungsprozesse und sowas entsprechend auch alles abgeregelt sind, Hygiene und so, dass das alles funktioniert. Und dann schmeiße ich den Laden und schau mal, wie es funktioniert. Finde ich ein spannendes Modell. Vor allen Dingen, wie gesagt, vor dem Hintergrund, sind wir ja so ein bisschen reingestartet. Ne? Was habe ich noch für Optionen? Wir haben in dem Podcast hier schon in sehr viele Richtungen gedacht und in sehr viele Richtungen auch schon Folgen aufgenommen, uns mit Leuten ausgetauscht. Franchise war bisher noch nicht dabei. Deswegen ist das schon eine spannende Kiste. Und ich glaube tatsächlich auch für den einen oder anderen von euch, der draußen gerade zugehört hat, könnte das ja eine Option darstellen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mit diesem ganzen Thema mal ein bisschen mehr auseinandersetzen, habe ich da irgendwie eine Webseite oder habe ich irgendwas, wo ich mal mich schlau machen kann, wie das Ganze funktioniert?
Ja, auf alle Fälle. Also bei uns burgerme.de/franchise. Da gibt es Infos, Videos von Franchise-Partnern, die ein bisschen erzählen, warum sie Burger Me machen. Dann kann man seine E-Mail-Adresse hinterlassen und man kriegt weiterführendes Material und wir kontaktieren die Leute, die Interesse haben. Auch ganz spannend, im November ist eine Franchise-Expo in Frankfurt. Da sind wir auch dabei, aber da ist eigentlich die ganze Franchise, alles was so in Deutschland an Franchise-Systemen unterwegs ist da vertreten. Da kann man sich auch super informieren.
Finde ich spannend. Von was für einer Größenordnung sprechen wir da eigentlich? Also wie viele Franchise-Geber gibt es eigentlich? Also so mal über den Daumen, ich weiß es nicht. Ich habe echt gar keine Orientierung.
Schwer zu sagen, aber es gibt ja so Franchise-Portale, wo wir auch gelistet sind. Und da sind schon, also so im Bereich Hunderte, kann man schon in Deutschland rechnen. Also es gibt ja, es ist ja von was weiß ich, von
der
Fitnessstudios bis zu Espresso oder Kfz. Es gibt ja alles. Also von dem her ist das Modell halt eine sehr etablierte Struktur, die Unternehmen es erlaubt, halt schneller zu wachsen.
Ja.
Aber es ist auch, sag ich mal, deswegen muss man da auch genau hingucken, dass man auch den Support kriegt, dass man da wirklich auch erfolgreich damit wird.
Woran mache ich sowas fest? Also ich meine, ich gehe jetzt auf burgerme.com. Kann mich da so ein bisschen durchlesen. Ich könnte aber auch bei irgendwem anders auf die Webseite gehen und wahrscheinlich würde es da auch sich super toll anhören und die ganze Unterstützung. Was sind so auch vielleicht aus deiner Wahrnehmung so vielleicht irgendwelche Sachen, auf die ich achten sollte, die für mich besonders im Fokus stehen sollten bei der Auswahl von so einem Franchise-Geber?
Also definitiv ist immer ein guter Indikator, wie lange gibt es das schon?
Genau, ja.
Und eben, wie viele machen das? Dann ist immer schlau, einfach zu einem hinzugehen und fragen, wie es ist.
Mal zu einem hingehen, ja.
Ja, das ist immer eine schlaue Guerilla-Taktik, ob er das empfehlen würde. Da haben wir ein gutes Gefühl, dass er zu jedem Franchise-Partner hingehen kann. Und dann eben so Fragen stellen, ja, wie sieht das aus? Gibt es da Schulungen? Welche Tools habe ich, um das Business laufen zu lassen? Wie sieht der Businessplan aus? Was sind die Kosten? Wie kann ich mir die Entwicklung vorstellen? Wie lange dauert es, dass ich Break-Even erreiche? Wie viel Zeit muss ich da investieren? Also es ist ja nicht ein Selbstläufer. Ja? Genauso wie ein Startup ist auch kein Selbstläufer. Ich muss da viel Zeit investieren, damit es zum Laufen kommt. Bei uns ist halt die Zeit, die man investiert, ist es wahrscheinlicher, dass es erfolgreich ist. Weil die Risiken einfach aus dem Weg geschaffen worden sind, dass dieses Modell funktioniert einfach und generiert Umsätze in dem und dem Maße, wenn man der Anleitung folgt, sozusagen.
Ja, ja. Finde ich spannend und finde ich auch zum Abschluss der Folge sehr, sehr gut, dieses du musst genauso viel Zeit investieren, ja, es ist genauso viel Energie, die da reingeht, aber die Risiken sind deutlich geringer und die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert und du damit wirklich auch erfolgreich wirst als Unternehmer, sind deutlich höher. Ja. Und das finde ich eigentlich eine schöne Zusammenfassung für dieses Thema Franchise an sich und auch diese Option, Franchise mal in Erwägung zu ziehen, wenn man auf seine unternehmerische Reise, sage ich mal, guckt oder sich fragt, was man unternehmerisch machen kann. Wenn man denn sagt, dass man eben nicht im Angestelltentum oder im Konzern bei Siemens sitzen möchte, ohne jetzt hier irgendeine Wertung reinzugeben.
Wollen wir nicht.
Das ist ganz, ganz wichtig. Von daher, würde ich sagen, habt ihr heute auf jeden Fall einiges mitgenommen. Luigi, vielen Dank für den Input und auch die Informationen rund um Franchise, wie ihr es macht, beziehungsweise auch darüber hinaus. Und an euch da draußen, die bis zum Ende dran geblieben sind. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch bei was auch immer ihr gerade tut, noch ganz viel Erfolg. Macht's gut und wir hören uns in der nächsten Folge wieder vom Founderflow Podcast. Bis dahin, ciao.
Tschüss, danke, ciao.